Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Buenas. Halleluja, es ist passiert. Levantes Negativrekordserie ist tatsächlich endlich gerissen. Darüber müssen wir reden. Auch Barca und Atletico, ja, sie haben mal wieder gepatzt und es gab einige Aufreger bei Rayo in Villarreal und im Bernabeu. Und naja, mal wieder tun die Spanier das, was sie so lieben, wie Alex immer so schön sagt. Sie meckern, sie regen sich auf. Alex, geht's dir ähnlich? Willst du auch hier so viel meckern und dich aufregen in dieser Folge?
Ja, selbstverständlich will ich das.
Servus erstmal.
Es gibt tatsächlich einige Aufreger, einige Polemiken. Die Spanier lieben ihre Polemikas, das stimmt. Und vor allem lieben sie sich auf Social Media darüber zu echauffieren, die Vereine nämlich. Ja. Und das hat an diesem Wochenende Betis getan. Sich über die rote Karte echauffiert, über den VAR, über die Schiedsrichter. Ja, alles nicht so schön, werden wir besprechen. Es gab wirklich drei Aufreger. Ich bin gespannt, ob wir da einer Meinung sind und auf einer Wellenlänge bei diesen drei Szenen. Denn die waren tatsächlich ziemlich knifflig und ja, ich glaube, da gibt's Redebedarf, Herr Kern.
Schauen wir mal. Wir müssen erstmal noch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Daniel Kestli. Hallo, schön, dass du da bist. Du kannst es auch gerne machen, Daniel, wie der Niklas und Mario. Die haben uns geschrieben und Fragen gestellt. Das kommt später nach und nach in der Folge. Aber bevor wir jetzt so mit dem großen Mecker-Aufreger-Themen anfangen, fangen wir doch vielleicht mit dem Positiven an. Ich habe schon angekündigt, es ist passiert. 27 Spieltage blieb UD Levante ohne Sieg. Der letzte Sieg war im vergangenen April. Jetzt ist es passiert. Und Überraschung, viele hatten das schon getippt, so auf dem Schirm. Also du hattest den Sieg gegen Mallorca getippt, hier auch viele, Paul, der Mixel, ich hatte auch sogar exakt 2-0 getippt. Irgendwie war es dann doch, oder ich würde sagen, wenn sie gewinnen mussten, dann gegen dieses Mallorca, die ja doch auch ziemlich im Abwärtsstrudel geraten sind.
Ja, erstens, irgendwann musste er ja mal wieder gewinnen. Und dann Mallorca nicht gut drauf, ein Aufsteiger, der auswärts dann auch noch spielt. Also ja, so viele Chancen bekommt da Levante natürlich nicht mehr. Und das war eine der besten Chancen, da mal wieder 3 Punkte einzufahren. Und deswegen, ja, irgendwann muss es ja mal passieren. Von daher hast du gut getippt, Herr Kern. Ja. 2-0 auch noch tippen, das wurschtet mich, ärgert mich ja eh, wurmt mich ja eh. Da habe ich so stark getippt an dem Wochenende und dann hast du trotzdem den einen Punkt mehr bisher wieder. Ne?
Das gibt's ja nicht. Spieltagssieger gemeinsam mit Max, also ja, läuft ganz gut. Mal gucken, heute ist ja noch Espanyol gegen Elche, was wir da gemacht haben. Aber ja, bei Levante hat man ja schon gesagt in unserer vergangenen großen Hinrundenabschluss von wegen, wenn es eine Mannschaft schaffen kann, dann die, weil es der Kader eigentlich hergibt. Die haben halt einfach irgendwie eine Hinrunde komplett zum Vergessen, mussten da jetzt einfach mal den Reset-Knopf drücken und da jetzt zum Rückrundenauftakt direkt die 3 Punkte eingefahren, ist doch jetzt, macht doch direkt wieder Hoffnung, waren auch viele Emotionen dabei, ich glaube Morales hat ein paar Tränen, hat er verloren und von dem her hat man da die Hoffnung, dass es jetzt bei Levante wieder bergauf geht, zumindest steckt dort mehr Hoffnung drin, als jetzt bei Fürth beispielsweise in der Bundesliga oder so und da mal schauen, die haben jetzt auch noch ein bisschen Programm vor sich, ich glaube gegen Getafe und gegen Cadiz geht es als nächstes, also auch da irgendwo so gesehen 6-Punkte-Spiele, wenn du die gewinnst, dann hast du schon mal die Mitkonkurrenten, hältst du weiter auch mit unten. Das ganz spannend war dann auch.
6 Punkte sind es aktuell übrigens, ne? Also ist noch ein bisschen, weil Alaves wieder gepunktet hat, das 0-0 gegen den Athletic Club aus Bilbao, aber ja, die anderen Mannschaften, klar, Elche spielt noch, also es könnte noch blöder werden für Levante, aber nichtsdestotrotz, 6 Punkte sind, glaube ich, machbar mit dem Kader. Vor allem, wenn, wie du es gesagt hast, viele direkten Konkurrenten kommen jetzt kurz hintereinander. Da kannst du ja absolute 6-Punkte-Spiele gewinnen. Und die anderen da unten werden ja auch nicht gewinnen, reihenweise. Von daher, ja, der Kader gibt's her. Sie haben das wirklich einfach mal wieder gebraucht, da 3 Punkte. Ich glaube, der Mannschaft fällt auch wirklich eine Last ab. Ja. Ich habe auch ein paar Zitate gelesen, kann ich jetzt nicht mehr 1:1 wiedergeben, aber du hast schon gemerkt, dass sie auch noch dran glauben. Irgendjemand hat gesagt, hier von wegen so totgesagte Leben länger oder wer uns schon für tot erklärt hat, der wird sich noch wundern oder irgendwie solche Parolen. Klar kann man sagen, ja, Kampfansagen, was sollen sie sonst sagen? Aber trotzdem, ich glaube, diese 3 Punkte tun der Mannschaft so enorm gut, dass da wirklich noch einiges geht. Denn nochmal, spielerisch ist das von den unteren 6 Mannschaften, ist das die beste Mannschaft, Levante. Also die, mit der meisten Firepower, mit dem meisten spielerischen Können im Kader. Die müssen halt einfach nur dran glauben und ein bisschen, ja, einen kleinen Lauf bekommen. Das muss ja nicht heißen, dass du 6-7 Spiele am Stück gewinnst, sondern einfach konstant punkten. Und dann glaube ich schon, dass die das schaffen können.
Genau, genau. Und vielleicht wieder in den Top-Spielen oder gegen die großen Gegner ein bisschen wieder das Glück zurück, dass man da wieder unangenehm ist und den großen Teams die Punkte abnimmt. Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei. Mallorca hat noch einen Elfmeter verschossen und es wurde dann auch noch ein Tor wegen vorherigem Handspiels. Das war so, ja, paar Sekunden vorher im Mittelfeld irgendwo aberkannt. Ging, glaube ich, soweit auch in Ordnung. Es gibt auch eine kuriose Statistik von diesem Spiel. Einer der Gründe, warum Levante ganz unten mit drin war, war ja auch, dass ihr neuer Topstürmer noch gar nicht funktioniert hat. Jetzt aber Roberto Soldado sein erstes Tor in der Liga für Levante erzielt und er hat damit einen kleinen, ja, Liga-Rekord gleichgestellt. Da geht es darum, für wie viele Clubs er schon getroffen hat in der ersten Liga. Was meinst du denn, wie viele Clubs waren das, für die Soldado schon erfolgreich war?
Oh, jetzt muss ich durchrechnen. Er war bei Valencia, er war logischerweise jetzt Levante, er war Getafe, er war bei Real Madrid. Irgendjemand habe ich jetzt noch vergessen, den ich gerade aber noch im Kopf hatte, deswegen sage ich Granada. Deswegen, ich komme jetzt aus 5, vielleicht habe ich sogar eine Mannschaft vergessen. Also 5 sind es mindestens, vielleicht sogar 6.
Ja. Ja, es sind sogar 7. Du hast noch Osasuna und Villarreal vergessen.
Das ein Wandervogel, der Typ, ne?
Man war zwischendurch noch in England und so weiter, Tottenham. Das ist schon auch nicht schlecht. Aber ja, da eben Soldado ein bisschen für Geschichte Geschichte gesorgt natürlich. Und deswegen lebt die Hoffnung bei UD Levante. Womit fahren wir denn fort? Wollen wir gleich von was Positivem zu was Negativen zu Barca gehen?
Ey, das ist gemein. Ja. Aber ja, klar, negativ im Sinne von bitterer Ausgleich, ja, klar. Bitter, ja. Ganz Unrecht hast du natürlich nicht, auch wenn du es mal wieder sehr stichelig formulierst.
Ups, das war natürlich keine Absicht. Ja, wir können ja auch mit was Positivem anfangen bei Barca. Ihr seid eins der großen Altlasten weg. Jetzt kann der Ballon wieder fliegen vom FC Barcelona. Coutinho ist weg. Ihr seid ihn doch losgeworden irgendwie und das vielleicht auch zu einem Deal, wo man sagen könnte, ja, das könnte klappen, dass Aston Villa da die wie sagt man, Kaufoption dann zielt, oder?
Glaubst du? Also grundsätzlich, dass sie ihn losgeworden sind, super wichtig. Ich glaube, man atmet wirklich im Verein auch auf, dass er gegangen ist. Also, dass er wirklich erkannt hat, ich spiele keine Rolle in den Planungen von Xavi, ich werde nicht auf Einsatzzeit kommen. Und dass er nicht sagt, ja, okay, ich sitze halt meinen Vertrag aus, sondern dass er wirklich spielen will, dass er woanders hingehen möchte, dass er sogar auf Gehalt verzichtet. Das ist fast das Verwunderlichste. Xavi hat das selbst auf der PK gesagt, hat ihn zum einen gelobt, eben, dass er, ja, dass es seinen Charakter zeigt, dass er, ne, sieht, okay, bei uns wird es schwer haben, also sucht er die Herausforderung und sucht Spielminuten und geht woanders hin. Und Xavi hat selbst gesagt, er hat dafür auf Geld verzichtet. Zwar nicht näher ausgeführt, aber in den spanischen, katalanischen Medien stand da eben, dass Aston Villa 60% seines Gehalts übernimmt und Barca aber nicht die anderen 40, sondern 0 zahlt, weil Coutinho eben auf 40% des Gehalts, also auf den Teil, der dem Barca quasi weiterzahlen müsste, auf den verzichtet er. Also roundabout 60% sollen es sein. Also er verdient angeblich rund 23 Millionen per Jahr brutto. Das war ja eigentlich klar, dass niemand sich das leisten kann und will. Und deswegen umso verwunderlicher, dass er A, einen Verein gefunden hat und B, dass er diesen Deal eben eingegangen ist, dass er sagte, okay, Aston Villa zahlt mir rund 60% laut katalanischen Medien, aber Barca muss eben nichts zahlen. Das ist für Barca eben auch sehr, sehr wichtig, ne? Weil es einfach so viel ist. Wenn er 10 Millionen kassieren würde, ja okay, wäre es nicht so tragisch, aber ne, 40% von 23 ist halt doch recht viel. Ja. Und deswegen roundabout ein sehr, sehr guter Deal für Barca, auch eine gute Aktion für Coutinho natürlich, will sich beweisen in der Premier League.
Ist ja auch WM-Jahr natürlich.
Genau, genau. Ja. Aber weil du sagst, hier könnte klappen, dass ihn jemand abnimmt, da bin ich mir nicht so sicher. Weil dafür ist er seit 2 Jahren einfach wirklich zu schwach. Und die Kaufoption soll angeblich auch erstaunlich hoch sein. Also ich habe gelesen, die Vereine haben nichts bekannt gegeben, nur dass es eine Option gibt. Also Kaufoption, keine Kaufobligation. Aber die soll laut englischen Medien bei 40 oder 45 Millionen liegen. Also, wer zahlt denn so viel Geld für den?
Meinst du? Also, die Engländer. ja. Wenn er da ein bisschen wieder einen raushaut und jetzt vielleicht noch mit extra Motivation eine starke Rückrunde spielt, könnte ich mir das vorstellen. Zumindest sehe ich bei Coutinho immer noch ein bisschen mehr Einsatz im Wille vielleicht, als jetzt zum Beispiel damals von Real James Rodriguez, der irgendwie auch irgendwie da ein bisschen Pflegefall ist und nicht immer Lust hat und wenn Ancelotti wieder weg ist und
ja, das aber Wetter. Ja, das stimmt schon, aber der hat bei Everton gut begonnen damals. Ne? Hat ja, reihenweise Assists und sogar Tore und war gesetzt bei Everton, aber ja, das irgendwie hielt das nur ein halbes Jahr und danach hat er nicht mehr so viel Bock. Ich glaube sogar, war das Rafa Benitez, der über ihn gesagt hat, er liebt halt das Geld oder das Geld ist ihm wichtiger und der Lifestyle als hier wirklich Profifußball auf wettbewerbsfähigem hohem Niveau zu spielen. Ich glaube, da
weiß nicht, aber könnte passen.
Deswegen ist er jetzt mit, wie alt ist der, 29 oder was, ist er jetzt in die Wüste, um da abzukassieren. Genau. Ne? Also das spricht leider nicht so für seinen Charakter. Aber ich finde trotzdem diese Kaufklausel erstaunlich hoch. Also kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn er jetzt gut spielt, aber diese 40, 45 sollten sie denn stimmen. Die sind schon enorm hoch. Also 30 hätte ich gesagt, okay, die Engländer zahlen ja gern diesen England-Bonus, ne? Die haben einfach zu viel Geld und deswegen zahlen sie immer mehr, als ein normaler Verein quasi für einen Spieler zahlen würde. Grüße an, wie sie alle heißen, Jack Grealish, ne? Der in Spanien wäre der 40, 50 Millionen wert gewesen und in England wechselt er von einem Engländer zum anderen für 100. Also absoluter Wahnsinn, ne? Also die Spieler werden auch bei den Preisen overhyped, aber selbst wenn er gut spielt, könnt mir gut vorstellen, selbst wenn Villa ihn behalten möchte, dass sie nochmal nachverhandeln und sagen, ja komm, dann machen wir halt 25 plus 10 Bonus oder so. Und ich glaube, Barca würde das schon auch sehr gerne annehmen.
Okay, na gut. Jetzt kommen wir mal zum Spiel. Da beginne ich mit einem mehr oder weniger offenen Quiz an unsere Zuhörer. Ich lese jetzt nur mal die Statistiken vor und ihr überlegt, von welchen Mannschaften die sind. Also wir hatten hier zwischen Granada und Barcelona, es ging um die Foulstatistik, 21-9, die gelbe Kartenstatistik, 5-2. Na, von wem, welchen Vereinen waren denn jetzt diese Statistiken? Also wir können es gleich aufklären, FC Barcelona spielt nicht mehr so wie der FC Barcelona, jetzt viele, viele Flanken, Luc de Jong hatte getroffen, aber eben auch viel spielzerstörerisches, Zeitschinden, taktische Fouls, dann natürlich noch Platzverweis von Gavi, aber 21-9 Fouls mehr als Granada zu haben, ist schon auch eine Ansage und zeigt dann auch, so unverdient war dann der Ausgleich, so spät er auch war, von Puertas dann auch gar nicht mehr, oder?
Ja, da sind jetzt einige Themen drin, also zum einen, das Hauptthema ist das Engagement, der Zug ist wieder mehr drin, sie fighten mehr, sie rennen mehr, sie pressen mehr und das will Xavi dem Team einbläuen, das braucht Barca auch. Seit 4 Jahren ist das verloren gegangen, mehr oder weniger, ne? Dass sie wirklich da Vollgas geben, kämpfen, rennen, fighten. Dafür sind sie ja nicht immer so bekannt, aber du hast ja ganz klar gesehen, seit Jahren geht das verloren. Sprich, Barca braucht das wieder, dass da einfach mehr Zug drin ist, mehr, ne? Mehr Fighting Spirit. Das ist ein Grund. Zudem will Xavi höher pressen grundsätzlich, also früher ins Gegenpressing, höher anlaufen und natürlich, wenn du dann einen Tücken zu spät kommst, faulst du natürlich, ne? Wohingegen, wenn du es eher lasch angehst, faulst du natürlich eher weniger. Also grundsätzlich auch vom Spielstil an sich kommt dann das ein oder andere Foul mehr dazu, weil du einfach, ne, giftiger in die Zweikämpfe gehst und mehr rennst und mehr Zweikämpfe bestreitest. Zum einen ist Gavi einfach auf dem Platz und der sorgt immer für Fouls, weil der sammelt, ich habe es geschrieben bei Twitter, der sammelt gelbe Karten wie andere Pokémon. Also ja, ne, das spielt auch eine Rolle. Wenn der einfach nicht spielt, hast du wahrscheinlich 10 Fouls weniger. So, das ist einfach seine Art. So ein bisschen der spanische oder katalanische Verratti, ne, der ja auch klein ist und super technisch stark, aber ständig grätscht und fault ohne Ende, dieser Verratti. Also da gibt es für mich so eine Parallele. Und zum anderen spielt natürlich bei deinen Stats jetzt bei Granada Barça eine Rolle, dass sie einfach 10 Minuten in Unterzahl waren und dann natürlich mit Hauen und Stechen irgendwie versucht haben, diesen Sieg über die Zeit zu retten. Und natürlich ist Granada komplett dann angerannt. Und klar, hältst du dann dagegen, dann gibt es halt das ein oder andere Foul. Also das sind so die drei Gründe, sage ich mal, warum es die Statistik so krass ist. Ne?
Seit Xavi übernommen hat, hat keine Mannschaft mehr gefoult oder fault häufiger pro Spiel. Da ist ja Barca aktuell Ligaspitze. Ansonsten insgesamt natürlich noch
selbst so?
Valencia.
Das weiß ich gar nicht, echt.
Doch, keine Mannschaft fault durchschnittlich häufiger als Xavis Barca. Aber gut, es ist halt, auch da liegt man ja muss man ja öfter noch irgendwie kämpfen, um irgendwie die Führung über die Zeit zu bringen. Das hat da jetzt nicht gereicht. Auch da war es dann wieder vielleicht offensiv zu wenig vom FC Barcelona. Wir reden von nur einem Schuss aufs Tor. Granada hat im Endeffekt dann 4 gehabt, auch ohne jetzt die absolute Mega-Gefahr auszustrahlen. Ter Stegen noch eine gute Parade wieder, aber ja, ging schon in Ordnung, glaube ich.
Also Resultat ging in Ordnung für mich tatsächlich. War ja wieder ein typisches Barca-Spiel übrigens. Ich war bei den Tipps auch, ich hatte ja 2-1 Barca. Ich habe es dir vorher ja schon gesagt, vor der Aufnahme. Ich war schon stark dabei, stark oder kurz davor 1-1 zu tippen. Das war schon ein starkes Gefühl. Aber so ein bisschen hat die Hoffnung, der Wunsch halt mitgetippt leider. Und es hätte ja um ein Haar geklappt, ne? Also 2-1 getippt. Ja. Wenn sie 1-0 gewinnen, ist ja trotzdem richtig getippt. Ja. Aber spielerisch war das wirklich wieder zu wenig. Ähnlich wie auf Mallorca, auch ähnlich wie bei Osasuna. Das waren wirklich 3 Spiele, die fast identisch waren. Du hast immer Phasen, wo du gut bist, wo der Ball läuft, wo du aber trotzdem quasi offensiv zu wenig Ideen hast, sodass du natürlich 60-70% Ballbesitz hast, aber nicht wirklich die Chancen. Dann machst du die eine durchaus eiskalt, in dem Fall De Jong. Bei Osasuna haben sie ja auch mehr oder weniger eiskalt die 1-2 Chancen gemacht, aber viel mehr hast du nicht und hinten raus werden die Gegner dann immer stärker und stärker. Du verlierst immer mehr die Kontrolle über Spiel, Ball, Gegner, lässt dich hinten einschnüren und kassierst das späte Ding noch. Das gab es jetzt wirklich in einigen Spielen. Auf Mallorca hat ja Ter Stegen dieses Monster-Ding pariert in der 93. Im Endeffekt wäre das ja auch das 1-1 gewesen. So, und jetzt hast du es eben kassiert. Ja. Also viele Parallelen, die verlieren zu oft die Spiel- und Ballkontrolle. Klar, jetzt bisschen eine Ausnahme Granada, weil du in Unterzahl warst. Aber unterm Strich hätte sich niemand beschweren können, wenn auch Mallorca unentschieden ausgeht. So unverdient wäre das auch nicht gewesen. Und als Barca musst du dir vorwerfen lassen, dass du zu oft die Spielkontrolle verlierst. Und Xavi hat sich darüber auch beschwert. Die Stimmen gibt es ja immer auf barcawelt.de. Könnt ihr immer nachlesen, was Xavi so sagt. Und der hat die Mannschaft wirklich ziemlich kritisiert und hat genau das bemängelt, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, dass er zu oft Spielkontrolle verlieren, dass sie gar keine Entlastungsangriffe mehr hatten, dass sie keine Tiefenläufe mehr hatten. Ne? Dass wirklich in den letzten, nicht nur 10 Minuten, sondern fast schon in den letzten 20, 30 Minuten, da der Faden verloren wurde. Und das wird halt einfach bestraft. Erst recht auswärts, wenn du nur mit einem Tor spielst, weil du den Sack nicht zumachst. Mhm. Und wenn der Gegner merkt, hoppla, da geht was. Ne?
Ja. Und das, obwohl auch so viele erfahrene Spieler auf dem Platz waren. Busquets natürlich, Piqué, jetzt Dani Alves, der älteste Spieler, der je für den FC Barcelona aufgelaufen ist. Man kann aber auch mal einen Jungen lobend erwähnen, auch wenn der jetzt erstmal verletzt ist. Zumindest hat uns Mario geschrieben. Trotz Auswechslungen, Verletzungen meint der, es war ein prima Job von Eric Garcia. Ich zitiere, mehrere Situationen, in denen er, finde ich, prima gehandelt hat. Vor allem dort, wo Alves und Piqué ausgedribbelt wurden und er noch rettend geklärt hat. Wie findet ihr das? Ja, war noch einer der Besseren.
Ja, absolut. Also ich war sehr angetan von seinen 50 Minuten, glaube ich, hat er nur gespielt, roundabout, von diesen 50 Minuten. Ich habe die Noten gemacht beim Spiel für Barca Welt. Kann man gerne nachlesen, wie ich ihn bewertet habe. Mario, Kurzform, wirklich Top-Spiel. Formkurve absolut nach oben, zeigt absolut nach oben bei Eric Garcia. Unglücklicherweise Muskelverletzung, 5 Wochen Pause. Also zur absoluten Unzeit natürlich, nicht nur wegen Superclásico gegen Real, sondern weil auch Araujo aktuell mit Handbruch ausfällt. Könnte zwar sein, dass er natürlich mit hier Bandage oder weiß ich nicht, Gips spielt, wie auch immer, oder spielen wird, aber sehr suboptimal natürlich. Ne? Also Garcia gefällt mir wirklich in den letzten Wochen sehr stark. Ich würde sogar sagen, der Xavi-Effekt ist bei Garcia mit am meisten zu erkennen, denn der hat sich wirklich verbessert unter Xavi. Also aktuell auch Stamm neben Piqué. Von daher kann ich wirklich nur Gutes sagen. Verletzung kommt halt mal wieder zur Unzeit. Barca hat echt Verletzungspech ohne Ende aktuell. Also nicht nur Corona, ne, sondern jetzt auch wieder Garcia. Sehr bitter.
Ja, da ein bisschen Supercupa-Vorschau, wer alles dabei ist, wer fehlt, das machen wir dann später noch in dieser Folge. Niklas hat noch gefragt, was geschrieben, ist es realistisch, dass Haaland zu Barca geht? Lehnt sich Laporta da nicht wieder zu weit mit seinen Aussagen aus dem Fenster? Denn sollte er nicht kommen, verliert Laporta weiter an Glaubwürdigkeit, so wie mit Messi schon. Wie bewertest du seine bisherige Amtszeit, Alex?
Ja, also grundsätzlich, also zum einen, bevor ich anfange, eigentlich ist das ein Thema, könnte man fast eine dreiviertel Folge, also Haaland, Barca, ne, eine dreiviertel Folge füllen. Fragen unserer Patreons, wie immer, noch kurz der Hinweis, wenn du hier schon Fragen vorliest, kann natürlich jeder der Patreon wird, der Supporter ist, uns Fragen stellen, patreon.com/tikitaka-podcast, ne? Da Supporter werden, dann könnt ihr uns Fragen stellen, die beantworten wir sehr, sehr gerne immer on air. Also das ist der Hinweis. Und ja, Haaland, Laporta, kann sich Barca ihn leisten? Schwierig, ne? Also grundsätzlich schwierig aufgrund der finanziellen Situation bei Barca. Schwierig natürlich auch, weil deine Konkurrenten Manchester City und PSG lauten werden, unter anderem. Und die können halt bieten, was sie wollen. Also die können dem fünfmal so viel bieten wie Barca. Dann ist natürlich die Frage, was wollen Raiola und Haaland, ne? Also wo wollen sie hin? Angeblich wollen sie ja am liebsten nach Spanien, schreiben zumindest die spanischen Gazetten. Also Real oder Barca ist quasi Top 1 und Top 1b oder irgendwie so. Mhm. Angeblich, ob es stimmt, sei dahingestellt. Aber Haaland mag einfach Spanien, macht gern Urlaub in Spanien, hat angeblich irgendwo ein Haus bei Malaga oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ob das stimmt. Mhm. Aber ja, finanziell kannst du halt nicht mithalten mit den Scheichclubs, ne? Ja. So. Und ob du es dir überhaupt leisten kannst, ihn zu verpflichten, steht ja auch noch auf einem anderen Blatt, weil Haalands Vater will ja angeblich auch irgendwie was, 20 Millionen Handgeld, Raiola will 20 und wenn PSG ihm 40 bietet, so, also ja, es wird schwierig, da kann Laporta so zuversichtlich sein, wie er will, es wird sehr, sehr schwierig.
Ja, nimmt da vielleicht wieder ein bisschen den Mund zu voll, wie Niklas schon sagte, ist ja bei Messi auch schief gegangen und von wegen Champions League kommen wir trotzdem weiter, nee, aktuell weiter nur Europa League Platz, aber dann generell zu seiner Amtszeit, was hast du da zu sagen?
Ja, also grundsätzlich will er, Laporta will einfach ja Positivität ausstrahlen, will nicht, dass immer alles negativ ist, sondern tätigt gern Kampfansagen, weil er einfach ein gutes Feeling will, weil er will, dass ein gutes Feeling im Verein herrscht, dass die cool ist, die Fans, die Anhänger, auch die Mannschaft an sich einfach ja mit besseren Gefühlen in die Zukunft schauen und nicht hier so zerknirscht sind wie seit 2-3 Jahren, weil sich ja dann das alles auf den ganzen Verein negativ auswirkt. Sprich, er strahlt eben diese Positivität aus, diese Zuversicht. Mhm. Und man kann natürlich behaupten, manchmal ist es ein bisschen over the top, ne? Also im Fall Haaland wäre es vielleicht klüger gewesen, ja, den Mund einfach zu halten. Oder bei Messi war es klar, ne? Das war ja im Endeffekt auch so die Amtsantrittsrede. Er muss sich ja auch verkaufen als Politiker. Also die Leute sollten ihn ja wählen. Sprich, er muss natürlich Positives sagen. Messi wird natürlich bleiben. Klar, da geht es um Wählerstimmen oder ging es um Wählerstimmen. Ja. Jetzt geht es einfach darum, positives Feeling im Verein herzustellen und Zuversicht auszustrahlen etc. etc. Ich glaube, das sind so die Hauptbeweggründe, warum er das grundsätzlich so oder warum das immer so lanciert wird, wobei in dem Fall hat das ja nicht mal selbst getätigt, sondern das waren ja nur ein Reporter von, ich glaube, irgendeinem katalanischen Fernsehsender, der da gesagt hat, Laporta hat gegenüber seinen Freunden und Beratern und so gesagt, er glaubt daran, dass er Haaland bekommen kann.
So. Ich dachte, da gab es auch ein Interview von ihm selbst, aber okay.
Naja, er hat gesagt, alles ist möglich, aber er hat nicht gesagt, ich werde Haaland holen, das hat er nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt, angesprochen auf, könnt ihr Neuverpflichtungen wie Haaland tätigen, hat er gesagt, alles ist möglich. So. Ja, okay. Also das ist im Endeffekt ja auch eine nichtssagende Aussage. Ja. Wenn ich dich frage hier, glaubst du daran, dass du Ariana Grande daten kannst, kannst du auch sagen.
Nein, will ich gar nicht.
Alles ist möglich. So. Nee, aber grundsätzlich, alles ist möglich, ja schon. Aber das heißt nicht, dass es realistisch ist. Ne? Sondern, aber du sagst natürlich niemals in so einer Position, ja nee, können wir nicht schaffen. Das ist so. Von daher, ja.
Okay. Na gut, dann fangen wir doch mal langsam mit den Aufregern an. Fangen vielleicht mal bei Rayo gegen Betis an. Dort war ja wieder, oder wir können weiter sagen, Rayo bleibt zu Hause ungeschlagen, schreibt weiter Geschichte. 26 Punkte aus jetzt 10 Heimspielen. Jetzt gab es immerhin das zweite Unentschieden gegen Betis 1-1. Da gab es aber eben eine große, schwierige Szene, wo der Schiedsrichter nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, zumindest weil er das Spiel hat weiterlaufen lassen. Es war irgendwann so Mitte der ersten Hälfte, da kam es im Mittelfeld zu einem Zweikampf. Rayo hält Isi, geht zum Ball, der ein bisschen nur halb hoch war, er geht da mit dem Kopf hin. Alex Moreno, es war eine schnelle Situation, will den Ball treten und trifft dann eben Isi voll mit den Stollen am Kopf, auf einmal direkt Blut überströmt, aber Schiedsrichter hat nun mal das Spiel weiterlaufen lassen, erstmal die Szene komplett schlecht eingeschätzt. Dann gab es natürlich große Aufregung und dann eben auch die rote Karte für Alex Moreno. Also blutige Szene ist dann immer eigentlich eine klare Sache, aber so richtig anders reagieren konnte Alex Moreno, da finde ich auch nicht mehr, weil es einfach so schnell ging, Isi den Kopf so tief hatte. Was meinst du, wie hast du das gesehen?
Klipp und klar, keine rote Karte. Ist mir zu hart. Mir echt zu hart. Ich habe es mir heute früh auch nochmal angeguckt. Er hat ja das gestreckte Bein nicht und hält es ja nicht so oben drüber, sondern er schaufelt von unten nach oben, so wie du den Ball eben klären möchtest. So, das ist das eine. Also kein gestrecktes Bein, sondern wirklich diese Schussbewegung, Wegschießbewegung quasi von unten nach oben. Das sind für mich mildernde Umstände. Zum einen ist das Bein auch gar nicht so hoch, sondern Easy ist ja eh schon klein, gefühlt 1,65 oder was der ist. Und dann hat der auch noch den Kopf wirklich weit unten, also auf Hüfthöhe eines normal großen Spielers. Ja. Sprich, der Fuß ist gar nicht mal zu hoch, sondern eher der Kopf zu niedrig. Heißt ja nicht, dass es kein Foul ist, aber einfach, ne, auch das muss man ja mit einkalkulieren in die Bewertung. Und deswegen ist das für mich keine, und er sieht ihn auch nicht, und deswegen ist das für mich keine rote Karte. Also da reicht für mich Gelb völlig aus. Klar, er trifft ihn und es ist ein Foul, aber für mich kein Rot. Es ist kein gestrecktes Bein. Er zieht nicht da voll durch wie, was weiß ich, Nigel de Jong damals im WM-Finale gegen die Spanier, ne, wo er da wirklich voll gegen die Brust tritt im Kung-Fu-Manier. War nicht der Fall. Er will einfach nur den Ball wegklären und der andere hat den Kopf zu niedrig, wird dann natürlich getroffen. Foul, okay. Gelb, okay. Aber für mich keine rote Karte. Das ist zu hart. Und der VAR hat ja auch wieder 3 Minuten drauf geguckt. Und überhaupt hat das ja ewig sich hingezogen. Ich finde, nach VAR-Überprüfung sollte man die rote nicht geben.
Ja, hat ja auch noch drauf geschaut und trotzdem blieb die rote Karte dann bestanden. Ich schätze, da war einfach so ein bisschen auch, kann man das Aktionismus nennen, weil Blut überströmt, Easy sah wirklich brutal aus am Ende, hat dann ein kleines Pflaster ihm gereicht gefühlt, vielleicht wurde auch noch 1-2 Mal getackert oder so, aber es war jetzt keine enorm große Platzwunde, vielleicht auch, weil er eh eine Glatze hat und dann nicht irgendwie Haare noch das Blut verdeckt haben, weil sah es so brutal aus. Auch das kam vielleicht so ein bisschen zu der Entscheidung hinzu. Es war mega dramatisch, der Schiedsrichter hat es nicht gut gelöst, weil natürlich enorme Rudelbildung war, das Spiel lief erstmal noch weiter, obwohl da einfach ein Spieler blutend auf dem Platz liegt, hat er nicht gut gelöst. Und das ist die eine Sache, schlecht bewertet, war eigentlich keine rote Karte, kann man schon unterschreiben. Das Nachspiel ist dann eben noch, was Betis danach noch geteilt hat, also es war dann glaube ich erst später am Abend, da hat dann Betis auf dem, also der offizielle Twitter-Kanal von Betis hat dann auf Englisch geschrieben: Betis have always been absolutely respectful with the referees and their decisions, but what we have seen today is incomprehensible. The job of a referee is to be fair and just, not the disgrace we have seen today at Vallecas. Wow, das ist ja schon mal eine Ansage von wegen, ey, und nicht diese Schande, die wir heute gesehen haben in Vallecano, und dann auch nochmal hinterhergelegt, Betis: a mistake is understandable, but one error after another, all in the same direction, damaging the rules, cannot be understood. Alex Moreno's red card, a handball inside the home area, foul before the goal and foul from Carvalho when he was alone, there is no possible explanation. Ugh, die Spanier und ihr Aufreger. Es war nicht gut gepfiffen, eine Fehlentscheidung, aber...
Ja, vor allem sie regen sich, also zum einen auf Englisch und auf Spanisch getweetet, also wirklich nicht in der Hitze des Gefechts. Normalerweise hast du ja einen Social-Media-Beauftragten, der ja auch Fan ist, der sitzt dann auf der Tribüne oft und in der Hitze des Gefechts haut er dann irgendwas raus. Ich glaube, so war es bei Valencia, darüber sprechen wir gleich. Ne? In dem Fall ist es ja wirklich fast schon koordiniert, ne? Weil die tweeten das auf Englisch, die tweeten das auf Spanisch und vor allem auch nach dem Spiel, also wo man sich ja eigentlich beruhigt, wo
2-3 Stunden danach.
Genau, also wirklich, die wollten das, die Social Media Officer oder grundsätzlich der Verein, die wollten, dass man da mal einen raushaut auf Social Media und mal hinweist darauf, dass man sich, dass man denkt, dass man beschissen wurde. Vor allem, sie nennen ja mehrere Szenen, nicht nur die rote, ne? Sondern auch, ich habe mir jetzt alle Szenen auch gar nicht angeguckt, weil ich nicht wusste, wann die alle waren. Aber ja, sie besprechen sich über ein Handspiel im 16er, über einen Foul an William Carvalho angeblich, als er alleine vom Tor war. Also ja, das war, da wollte man sich mal Luft machen bei Betis offenbar. Und ist, weil man mit den Schiedsrichtern grundsätzlich offenbar sehr, sehr unzufrieden ist. So wirkt das auf mich.
typisch La Liga, wie du schon mal gesagt hast. Letztes Wochenende war es ja noch Real Sociedad, die da so ein Video sogar geteilt haben, wo dann Isak im Strafraum von einem Alaves-Spieler noch so gestoßen, gefoult wurde, hat keinen Elfmeter gegeben, dabei war Isak fast frei vorm Torhüter. Da wieder so ein großes Geschmäckle dabei, dann später redet man noch über den FC Valencia, die haben auch was gebracht, also irgendwie die Spanier sind da ein bisschen außer Rand und Band. Mal gucken, ob da irgendwie jetzt La Liga-Untersuchungen stattfinden, weil das ist ja komplettes Untergraben der Autoritäten, das hetzt ja die Fans noch mehr auf.
Ja, das stimmt, das ist wirklich krass.
Noch mehr Misstrauen. Ja. Naja. Trotzdem löblich bei Betis, sie waren eben über eine Stunde in Unterzahl, kamen noch zur Führung, es war dann so kurz vorm Pausenpfiff, da gab es einen teilweise Traumkonter, kann man das bezeichnen, so Canales direkt auf Fekir, der weiter raus auf Bellerin, im Strafraum war dann schon Canales wieder eingelaufen, der hat dann das 1-0 gemacht, also das ziemlich schick, aber eben Rayo kam am Ende noch irgendwie zurück zu einem auch verdienten Punkt, waren eigentlich besser im Spielen, auch schon vor dem Platzverweis eigentlich, und sind jetzt weiter mit Sevilla, die beste Heimmannschaft in La Liga, haben keins ihrer ersten 10 Heimspiele verloren. Das hatten sie zuletzt in La Liga 1978. Also da stark, aber eben nochmal zur Szene, hatte auch Niklas geschrieben, absolut lächerlich vom Referee, er pfeift. Erst pfeift er noch nicht mal faul und dann sieht er das Blut und zückt sofort rot. Ganz schwacher Schiedsrichter. Ja, das können wir dann wohl so stehen lassen. Gut. Dann gehen wir weiter zum anderen Aufreger im Bernabéu. Eigentlich Real Madrid, würde ich sagen, den Gegner ganz gut unter Kontrolle gehabt. Valencia im Mestalla gegen Real ist da immer eine andere Sache als irgendwie Valencia im Bernabéu. Am Ende, glaube ich, schon auch verdient verloren. Ob das dann 3-1 ausgeht oder 4-1 ausgeht, ist dann auch ein bisschen wurscht. Aber eben natürlich so ein bisschen der Dosenöffner des Spiels war nach auch einer schwierigen Anfangsphase, war dann eben Casemiro, der sich gedacht hat, ich mache jetzt mal ein Dribbling, was ich sonst nie mache, und ich suche mal den Kontakt im Strafraum. Und natürlich hat er das irgendwo gewollt, aber ich sag, Omar Alderete hat sich auch nicht geschickt genug angestellt. Also es gab unten die Kontakte am Knöchel, Omar Alderete hatte so ein bisschen auch noch seinen Popo rausgedrückt, also auch da eben Kontakt zu Casemiro. Für mich ist das ein Kann-Elfmeter, für mich geht die Entscheidung in Ordnung.
Kontakt ist nicht gleich faul, ne? Kontakt ist in dem Kontaktsport Fußball grundsätzlich ja nicht verboten. Für mich ist das kein Elfmeter, auch da wieder. Das ist mir viel, viel, viel zu wenig, vor allem weil es ja nicht ein Foul im Sinne eines Fouls ist, dass er quasi umgehaut wird und deswegen hinfällt, sondern er sucht den Kontakt, wie du es genannt hast. Also sprich, die Aktion geht ja schon mal von Casemiro aus. Und vor allem, ich finde, er rennt auch so ein bisschen in Alderete rein. Also Alderete stoppt ihn nicht, sondern es ist eher so ein bisschen so zusammenprallmäßig, weil Casemiro diesen Schwung hat, weil er da reinrennt. Und also, ja, und deswegen ist das für mich kein Foul. Also Kontakte sind natürlich da, er touchiert ihn da irgendwo unten. Mhm. Aber nee, kein Elfmeter. Ist mir, also ich hätte es wahrscheinlich nicht mal im Mittelfeld gepfiffen, um ehrlich zu sein, weil das viel zu wenig ist. Das ist halt einfach, ja, du rennst halt und ab und zu berührst du natürlich, wenn jemand da steht oder wenn jemand deinen Laufweg ein bisschen kreuzt, berühren sich irgendwo die Gliedmaßen ein wenig. Ja klar, passiert millionenmal, aber auf dem Fußballplatz ist für mich kein Foul und erst recht kein Strafstoßfoul, das ja nochmal, ne, andere Kriterien hat als irgend so ein lächerliches Foul an der Mittellinie. Da interessiert sich ja nicht, dann pfeifst du auch kleinliche Dinge, klar. Aber Elfmeter, nee. Und vor allem, es stand noch 0-0. Deswegen, da verstehe ich tatsächlich grundsätzlich die Aufregung bei Valencia schon, weil dieser Elfmeter das Spiel ja dann verändert hat. Natürlich war dieses 4-1 dann verdient und natürlich war es dann nur eine Szene von vieren, ne, die zum Tor geführt haben, aber es war eben der Dosenöffner, wie du es genannt hast. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht ohne diesen Elfmeter. Wahrscheinlich gewinnt natürlich Real trotzdem, weil sie besser sind und besser waren und dies, das. Mhm. Aber als erste Szene überhaupt so einen Elfmeter gegen dich bekommen, da würde ich mich auch aufregen als Valencia grundsätzlich, auch wenn ich wahrscheinlich nicht drüber tweeten würde, weil genau das haben sie ja wieder getan. Ne?
Genau, das haben sie gemacht. Da gab es dann eben während des Spiels noch direkt gab es dann einen Tweet, da haben sie geschrieben, das mit den Raubüberfällen in Madrid, das wiederholt sich langsam so in Anlehnung an Casa de Papel, die Serie mit dem berühmten Raubüberfall, was ja auch in Madrid stattfindet. Also auch da, Valencia bezeichnet es als Robo, als Raub, eben diesen Elfmeter. Wie gesagt, für mich kann Elfmeter, Casemiro macht das geschickt, wechselt so ein ein bisschen die Richtung, da eben Alderete in meinen Augen ein bisschen ungeschickt, dass da eben er dann im Weg war. Ich habe es ein bisschen auch verglichen mit der Szene Nacho gegen Villarreal, da war dann Albiol, der stand eben schon im Strafraum und Nacho ist so ein bisschen gegen ihn gerannt und da könnte man eben eher sagen, Albiol konnte sich ja nicht in Luft auflösen, aber hier eben Alderete da in meinen Augen ein bisschen ungeschickt gewesen. Egal. Bei dem Tweet vom FC Valencia, den hat natürlich auch noch ein anderer beliebter Kollege geteilt, das war dann Gerard Piqué, auch während des Spiels, der hat dann noch dazu geschrieben, sagt das nicht zu laut, sonst bestrafen sie euch noch so, auch durchaus zustimmend von wegen, hä, Madrid hat doch die Schiedsrichter unter Kontrolle und wer sich dagegen lehnt, der wird unterdrückt und so weiter. Ja, dabei war das jetzt erst Real Madrids zweiter Elfmeter, Barca hat schon 5, nur Levante und Valencia haben mit jeweils 6 Elfmetern mehr bekommen in dieser Saison, aber gut, das auch nochmal anderes Thema.
Darf sich Piqué übrigens auch gerne verkneifen, sowas grundsätzlich. Ich bin ja Fan von ihm, wenn er generell, ne, mal Dinge anspricht, die auch unbequem sind und mal sich grundsätzlich zu Wort meldet. Aber in dem Fall, ich erinnere an das Handspiel in Villarreal, wo er mächtig Dusel hatte, dass das kein Handelfmeter war. Weil da stoppte er ja, wir erinnern uns beide, ne, da stoppte er ja den Schuss, der ins Tor gegangen wäre, weil Ter Stegen war verladen mit dem Arm. Also auch wenn es unabsichtlich war, für mich war das Elfmeter damals. Und wenn ich derjenige Spieler bin, der da quasi so einen Dusel hatte, sollte ich vielleicht 3 Wochen später mich nicht unbedingt so äußern. Das nur, also in der Sache nochmal bin ich bei Valencia, das ist für mich kein Elfmeter. Aber wie man es dann formuliert oder ob man es dann so formulieren sollte, ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Aber unterm Strich kann ich verstehen, also als Valencia-Fan wäre ich natürlich auch sauer gewesen, klar. Ja. Aber man hat ja trotzdem, ne, eine gewisse Vorbildfunktion, dies, das. Und du hast es ja gesagt, das wiegelt ja auch die Fans noch mehr auf gegen VAR, gegen die Schiedsrichter, gegen den Verband, gegen hier die Schiedsrichtergilde etc. Deswegen in Spanien diese Polemiken, auf Social Media erst recht. Es wird nicht besser dadurch. Ne? Ich weiß nicht, ob die sein müssen. Ne?
Ja. Schauen wir auf das Positive. Wie im Hinspiel haben Benzema und Vinicius getroffen. Damals noch ein 0-1 zu einem 2-1 gedreht. Jetzt eben haben sie alle 4 Tore beigesteuert. Jeweils ein Doppelpack. Das gab es auch noch nie. Sie haben jetzt wettbewerbsübergreifend 36 Tore. Damit eins mehr als der FC Barcelona. Die stehen wettbewerbsübergreifend bei 35. Das schon mal eine Ansage. Benzema, Vinicius sind in Europas Top-Ligen das beste Duo mit 29 Treffern. Gemeinsam mit Lewandowski und Gnabry. Nur Salah, Jutta können da noch mithalten mit jeweils mit insgesamt 26 Toren, die beiden. Also das absolute Ansage von den beiden. Es reicht ja schon irgendwie in dieser Liga, wo so viele Mannschaften patzen und irgendwie nicht gut drauf sind, dass du einen Spieler in Topform hast. Real Madrid hat da irgendwie 2 und auch da weiter die Ansage, Real Madrid kann sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen. Das erhöht natürlich auch den Druck, aber Real Madrid braucht ja auch den Druck und deswegen ist es auch in Ordnung, dass Sevilla da jetzt weiter irgendwie 5 Punkte dahinter bleibt. Aber für mich ist dann Sevilla, die werden schon auch irgendwann noch, ja, einbrechen mit ihrer minimalistischen Spielweise, mit dem hohen Aufwand, den sie betreiben. Also Real Madrid kann sich den Titel nicht mehr nehmen lassen, oder?
Ja, habe ich ja eh schon vor ein, zwei Folgen auch gesagt, dass alles andere wäre überraschend. Sie sind einfach auch die beste Mannschaft mit der meisten Firepower, die abgezockteste Mannschaft natürlich. Ja, von daher sollte da nichts mehr passieren. Übrigens, kurzes Wort zu Vinicius und Benzema. Jetzt stell dir vor, zu diesem Top-Duo gesellt sich im Sommer noch Mbappé und Haaland dazu. Dann hast du da vorne 4 Monsterstürme. Galacticos 2.0 wäre das, ja, ne?
3.0 dann schon.
Oder 3.0 von mir aus. So, bitte nicht.
Mbappé ja so gut wie sicher. Haaland, mal gucken, sehe ich jetzt auch noch nicht so wahrscheinlich.
Bitte nicht, Erling. Bitte das schon, nicht.
Ja. Wäre schon unfair eigentlich.
Wäre schon wirklich unfair. Also,
würde mich auch nicht beschweren. Mal gucken, weil Benzema will bestimmt auch noch ein Jahr im neuen Bernabeu spielen und dann könnte Haaland auch erst 23 kommen. Aber mal gucken, vielleicht bleibt er tatsächlich noch ein Jahr in Dortmund. Je nachdem, was er will, da weiß ja keiner, was so Sache ist. Okay, wir gehen noch weiter zum anderen Aufreger in Villarreal. Und da eben auch spannend, wollte ich gleich noch hinzufügen, als du gesagt hast, ach Piqué, lass das doch, die Szene in Villarreal. Genau an die Szene hat auch Unai Emery nach dem Spiel erinnert, von wegen, gegen uns war diese Piqué-Szene kein Elfmeter, aber Hauptsache, er beschwert sich nach Real gegen Valencia. Er soll die Leute nicht verwirren, so hat es Emery auf der Pressekonferenz geäußert, obwohl natürlich Barca nicht der Gegner war, Atletico war der Gegner. Und da gab es eben wie im Hinspiel ein 2:2. Ich hatte es natürlich getippt als alter Experte. Und ja, wieder haben irgendwie entscheidende Fehler da zu den Toren geführt. Ihr erinnert euch noch im Hinspiel, da war es in der 90. Minute dieses verrückte Mondi-Eigentor, so per Kopf aus irgendwie 20 Metern ins eigene Netz. Auch jetzt eben ging es früh los, Parejo so im Mittelfeld ein Fehlpass, so muss ein Mann seiner Klasse, muss das sehen, dass da irgendwie Correa in der Nähe ist, aber ja, Correa musste ihn dann ja nur noch über die Linie schieben, oder? Aus 50 Metern. Hätte ich auch gemacht.
Genau. Übrigens, ich habe gelesen, das war das, also erstmal absolutes Golasso. Wer das Spiel nicht gesehen hat, guckt euch wirklich die Highlights an auf der Zone, weil da gab es einige Highlights. Ja. Später ja auch noch eine rote Karte etc. oder gelb-rote Karte. Dann dieses Golasso, dann gleich der Aufreger, über den wir gleich sprechen werden, Elfmeter-Aufreger. Zum Golasso noch ein Wort. Ich habe gelesen, das war das Tor in La Liga in der Saison mit dem niedrigsten XG-Wert. Also mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Position ein Tor geschossen wird, weil es einfach am weitesten weg ist vom Tor. Also 0,0001 irgendwie sowas. Also ich weiß gar nicht, was waren 47 Meter, 48, 50? Über
51 sogar.
51 sogar. Gelesen, ja. Aber ich glaube, das dritte Mal schon, dass so ein Tor gefallen ist in La Liga. Denn in Osasuna hat, glaube ich, Granada, erinnerst du dich? Ein Tor, also ein Granada-Spieler, meine ich, den Ausgleich kurz, ich weiß nicht, ob kurz vor Schluss, aber grundsätzlich auch irgendwo in der Area geschossen, über ein Torwart hinweg. Also nicht aus der eigenen Hälfte, aber 3-4 Meter in der gegnerischen Hälfte. Und in irgendeinem anderen Spiel habe ich es auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein La Liga-Spiel war oder ein Copa del Rey-Spiel. Aber auf jeden Fall das dritte Mal, dass in Spanien wirklich fast von der Mittellinie ein Tor erzielt wird in der Saison. Also es kommt in Spanien häufiger vor, liegt natürlich daran, dass die Torhüter auch mehr mitspielen. In Deutschland kennt man das immer nur von Manuel Neuer, ne? Vielleicht mit noch dem einen oder anderen, die dann weit aus dem Tor rausgehen. In Spanien machen das scheinbar mehrere Stürmer. Torhüter. Rulli vor allem von Villarreal macht das besonders häufig gerne, dass der auch weit vorne steht und dann läuft halt Gefahr, dass du überlupft wirst, ne? Aber nichtsdestotrotz grandioses Tor von Correa.
Ja, und da eben Correa aktuell so der beste Stürmer bei Atletico, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man hier Luis Suarez, Griezmann, Cunha, Felix und so weiter noch eigentlich neben und vor sich hat. Also da starkes Ding von ihm. Ja, und es ging so ein bisschen weiter mit den Fehlern. Wie war das dann? Handelfmeter aus so kurzer Distanz wurde da Lemar angeschossen, ging schon in Ordnung, hat sich halt die Fläche vergrößert.
Ja, aber du weißt, da bin ich ja auch wieder kein Fan von. Ja. Ne? Also das ist ja genau das. Er wird halt wieder angebolzt aus 7 Zentimetern, vor allem von unten nach oben auch. Ne? Also der Atletico-Spieler schießt den ja da komplett an die Hand. Natürlich in der Bewegung, die Arme sind, glaube ich, sogar beide ein bisschen weg. Aber weil du halt in der Bewegung bist. Also du willst ja da den Raum verkleinern, willst ja da angreifen, rennst dahin und natürlich rennst du ein bisschen mit den Armen, Händen in der Luft dahin und in dem Moment wirst du angebolzt. Also es ist, wenn wir hier beim Thema Absicht sind, Absicht war das nicht vom Villarreal-Mann.
Trotzdem müssen das Verteidiger lernen. Also es war ein Villarreal-Spieler, der da Lemar angeschossen hatte. Ich erinnere da immer an Sergio Ramos, der ist immer, wenn er im Strafraum irgendwo ist, immer die Hände hinterm Rücken
verschränkt. Ja, ich weiß schon, den Pinguin Watschelgang da, den machen jetzt viele mittlerweile, aber es ist halt unnatürlich, das zu machen. Ja. Natürlich ist es, du läufst hin und in dem Moment, wo du hinläufst oder irgendwie in der Bewegung quasi das Bein ausstreckst oder zum Tackling oder zum Block oder was auch immer, da das machst, dann sind meistens die Hände irgendwo unkontrolliert in der Luft und wenn du in der Sekunde angebolzt wirst, in der Regel möchtest du das nicht. Das ist unabsichtlich. Ja. Deswegen bin ich kein Fan von solchen Elfmetern, aber es sieht halt einfach beschissen aus, ne? In Realgeschwindigkeit, wenn dann der Arm so wegsteht und dann bolzt du ihn voll an.
Ich glaube, in die Bewertung geht dann vielleicht auch noch auf, war jetzt der Schuss oder der Ball, der da gespielt wurde, war das jetzt nur eine Flanke irgendwie zur Seite? Nee, der sollte ja wirklich aufs Tor gehen, also hätte für Gefahr sorgen können. Deswegen geht das für mich eher in Ordnung. Und dann geht es ja eigentlich weiter. Also dann, wir müssen heute noch Jan Oblak mal wieder kritisieren, aber erstmal hat er den Moreno-Elfmeter gehalten, auch kurios. Für Gerard Moreno war es jetzt das 15. Duell mit Atletico, hat noch kein Tor gemacht und jetzt sogar den Elfmeter versemmelt. Egal, Oblak ist dran. Dann aber Parejo ist auch dran und ich würde eher sagen, hat ihn dann so mit der linken Pobacke über die Linie gedrückt und nicht mit der Hand, wie dann der Videoschiedsrichter entschieden hat, oder?
Ja, mit der Hüfte erzielt er den und in einer super, 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 super Slow-Mo, wo du quasi das Gras wachsen sehen würdest, haben sie am VAR-Monitor ausgemacht, dass er angeblich mit dem Fingerkuppen den Ball touchiert hat, während der Ball, also bevor der Ball an seine Hüfte geht. Also, sorry, aber so ein Quatsch. So ein unsäglicher Quatschpfiff war das. Ich könnte ja nicht mal garantiert sagen, ob die Fingerkuppen überhaupt touchiert wurden. In Realgeschwindigkeit ist das gar nicht zu sehen. Du musst wirklich die allerforensischste Super-Slow-Mo auspacken, die ich in meinem Leben gesehen habe, ja, um da zu glauben, dass er touchiert wurde, der Ball. Und dann pfeifst du das ab, weil du, also, warum? Der Ball verändert ja seine Flugrichtung nicht. Also es ist nicht so, dass er ihn mit dem Arm quasi an die Hüfte abwehrt. Also wenn der Arm auf Schulterhöhe wäre und dadurch wird er deflected und geht dann an die Hüfte, okay, dann verändert er seine Flugbahn. Nee, von der Fingerkuppe wird der Ball vielleicht marginal touchiert, während er an die Hüfte fliegt. Also verändert nichts am Spiel. Und ich kann dir trotzdem nicht sagen, ob es überhaupt Fingerkuppenspiel war. Ich will es ja nicht mal Handspiel nennen.
Fand das auch kreativ.
Und dann pfeifen die das zurück. Also da musst du so Fußball und Sport fern sein als Mensch, der da an diesem Bildschirm hockt oder am Bildschirm steht, weil der Schiedsrichter rannte ja dann raus, um das wegzupfeifen. Also das ist eine haarsträubende Quatschentscheidung, dass Villarreal da das Tor gestohlen wird. Also wirklich, da sind wir beim Thema, die Schiedsrichter haben kein Gespür für diesen Sport, wahrscheinlich, weil sie ihn nicht ausgeführt haben, schätze ich mal. Also das ist zu sportfern, die Menschen, die das entscheiden. Das ist wirklich eine furchtbare Quatschentscheidung.
Ja.
Da muss ich einfach mal deutlich werden, weil das regt mich auf, sowas.
Ja, gut so, würde ich schon auch eher zustimmen. Aber gut, wir müssen dann über Jan Oblak reden. Beim 1-1, was macht er da? Irgendwie der Ball kommt auf ihn zu, er lässt ihn nur so mit den beiden offenen Händen abklatschen. Pau Torres staubt aus 2 Metern zum 1-1 ab. Schon wieder er und auch dann eben beim 2-1. Also da war es dann Alberto Moreno, der war so frei durch. Oblak kommt so ein bisschen raus, stoppt dann irgendwie auf halber Strecke, wackelt so ein bisschen, zögert und wird dann auch noch getunnelt. Also nee, nicht seine Saison.
Ja, überhaupt nicht seine Saison, ne? Wir haben es ja in der letzten Folge, wo wir so ein bisschen, grundsätzlich oft, aber ich wollte auch tatsächlich auf die letzte Folge hinweisen, weil wir ja unser Team der Hinrunde gewählt haben in der letzten Folge. Und da hatten wir ja, oder ich hatte über den Kollegen Oblak gesprochen, dass er es nicht ganz geschafft hat ins Team der Hinrunde. Und wenn wir eine Flop-Mannschaft der Hinrunde gewählt hätten, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar ins Tor gewählt. Auch wenn das sehr hart klingt und mir die Atletico-Fans, die zuhören, bitte verzeihen mögen. Aber es gibt weitere Gründe, das zu untermauern, diese These, ne? Also Moreno ist natürlich schwer, 1-1, klar, mit viel Schwung und dann hast du natürlich auch Pech, weil du versuchst, dich groß zu machen, gleichzeitig kannst du die Beine ja nicht komplett zumachen, weil dann machst du dich klein. Also es ist schwierig, aber es sieht unglücklich aus natürlich.
Muss ich einfach entscheiden, entweder komplett raus oder. Ja.
Aber beim ersten Tor, klar. Auch das schwierig übrigens, weil er vor ihm da 3 Mann zum Kopfball springen, keiner erwischt ihn und er weiß natürlich nicht, wenn ihn einer erwischt, muss ich reagieren und dann quasi hat er wenig Reaktionszeit, weil der Ball dann auf Bodenhöhe auftitscht, aber es sieht natürlich beschissen aus. Ne?
Ja.
Von daher, er ist nicht von Schuld frei zu sprechen und es passt zu seiner Saison. Ne? Es sieht nicht gut aus und er wahrscheinlich verunsichert er irgendwo auch seine Hintermannschaft, die eh schon wackelig und verunsichert ist und nicht die Top 11 da hinten drin oder das Top-Innenverteidiger-Duo, ne? Savic und Jimenez sind, glaube ich, beide verletzt.
Genau, Hermoso Felipe waren es.
Hermoso Felipe sind ein bisschen wackeliger unterwegs und das trägt nicht dazu bei, dass du mehr Sicherheit als Abwehr hast, ne? Wenn auch dein Fels in der Brandung da irgendwie ständig wackelt und patzt.
Ja, 24 Gegentore in 20 Spielen, das allein reicht ja schon mal. Und Atletico hat jetzt in allen 11 Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor kassiert. Das hatten sie zuletzt 1994, also absolut untypisch. Das liegt nicht nur am Torhüter, aber eben Jan Oblak ist jetzt auch nicht mehr so ganz der Fels in der Brandung wie vielleicht noch in der Meistersaison. Eine Sache ist noch anders zur Meistersaison. Ich würde sagen, so diese rechte Achse mit Trippier, Llorente, auch Correa davor, war schon mit ziemlich entscheidend. Da ging schon einiges über die rechte Seite. Ja, da merkt man auch, das fehlt aktuell in dieser Saison. Llorente auch noch nicht so richtig angekommen, Correa natürlich, aber jetzt eben auch Trippier gegangen zu Newcastle, hat ja schon seinen Abschied da im letzten Heimspiel sich mehr oder weniger vor den Fans verabschiedet, geht da jetzt zu Newcastle, also auch da ist jetzt nicht unbedingt Hoffnung machend für Atletico, dass er jetzt auch weg ist.
Für mich übrigens absolut unerklärlich, dieser Abgang, also dieser Verkauf aus Atletico-Sicht. Klar, er kriegt Trippier bekommt bei Newcastle natürlich mehr Geld und zurück in die Heimat, dies, das. Aber als Atletico verkaufe ich ihn da doch nicht mehr. Das ist ein absolut wichtiger Spieler, der einzige richtige Rechtsaußen, also rechter Verteidiger, der in der Viererkette RV spielen kann oder Wingback in der Dreierkette. Also du brauchst ihn für beide Systeme, er ist absolut gesetzt. Klar, Llorente hat immer mal wieder auf rechts gespielt, aber ist halt kein gelernter rechter Flügelspieler. Das ist für mich absolut unerklärlich, vor allem für das Geld unerklärlich. 12 Millionen Euro kriegt Atletico. Was ist denn das für ein lächerlicher Betrag? Wenn ja, das ist ja genau das. Wenn Newcastle 25 bietet oder 30, okay, ja. das ist was anderes, weil dann stimmt das Geld vielleicht und dann sage ich, okay, 25 müsst ihr bieten mit 5 Add-ons, dann könnt ihr ihn haben. Und ganz ehrlich, jeder Engländer zahlt ja das. Also Newcastle, die haben ja ihr saudi-arabisches Scheichgeld, so Ölgeld. Also von daher 12 Millionen sind für mich solche Peanuts, da gehe ich nicht mal ans Telefon als Atletico. Ja. Nicht bei diesem lächerlichen Betrag. Deswegen verstehe ich nicht, warum man ihn abgibt. Natürlich, selbst wenn Trippier sagt, lasst mich bitte zurück. Ja, okay, wenn Newcastle mit 25 plus kommt, dann können wir reden. Drunter nicht. Ja. 12 Millionen, absolut lächerlich. Und von daher schwächt sich da Atletico völlig unnötig. Die müssen in der Champions League gegen Man United ran. Monsterschweres Spiel. Die sind Vierter in der Liga, kämpfen da mit gerade irgendwie um die Champions League-Teilnahme und schwächen sich dann für 12 läppische Millionen selbst. Also für mich wirklich unerklärlich.
Ja, schon kurios. Jetzt hast du plötzlich nur noch dann Vrijalko als Rechtsverteidiger, auch keine Top-Besetzung. Llorente dann eben auch nicht, der will auch lieber eher mit nach vorne arbeiten. Mal schauen, was das noch gibt. Was haben wir noch bei dem Spiel? Unai Emery müssen wir noch mal erwähnen. Der hat ja schon gegen Real Madrid und gegen Barca ziemlich schlechte Quoten, selten mal gewonnen oder fast gar nicht. Und auch eben gegen Simeone. 16 Duelle, kein Sieg, 8 Niederlagen, jetzt das 8. Unentschieden. Also irgendwie Emery gegen die Top-Teams, gegen die Top-Trainer, das wird irgendwie nichts mehr. Auch wenn Villarreal vielleicht sich mehr verdient gehabt hätte. Aber ja, dann natürlich auch lief einiges gegen sie mit dem nicht gegebenen Parejo-Tor und so weiter.
Nichtsdestotrotz, die Form bei Villarreal ist wirklich stark. Also ich gucke dir komplett nach oben die Formkurve. Umso erstaunlicher ist, dass sie in der Copa in Gijón ausgeschieden sind. Absolut unerklärlich. Die sind so stark unterwegs in der Liga aktuell. Die hat 5-0 und 5-2, also 5 Tore-Siege in Folge, ne, gegen Alaves und ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Levante, glaube ich, war es. Und jetzt auch gegen Atletico fand ich über 60 Minuten, sagen wir mal, die bessere Mannschaft in dem Spiel. Also auch ein Sieg von Villarreal wäre für mich nicht unverdient gewesen, grundsätzlich. Also die Leistung ist wirklich stark. Villarreal wird absolut ein Wörtchen mitreden bei den Champions-League-Plätzen. Nur noch 4 Punkte hinter Atleti. Also sie sind nur Achter. Achter sieht natürlich nicht gut aus, aber das ist ja so ein Schneckenrennen da um Platz 3 und 4. Da wird Villarreal mächtig ein Wort mitreden. Also sie sind wirklich gut drauf und ein ernstzunehmender Contender für Platz 3 und 4, weil sie wirklich gut spielen. Ja. Also das wird wirklich spannend. Übrigens für Barca natürlich auch ein tolles Ergebnis. Ne? Also Betis hat nicht gewonnen, Atletico nicht gewonnen, Rayo nicht gewonnen, Villarreal nicht gewonnen. Ja. Nur Real Sociedad von den CL-Teams.
Haben mal wieder.
Und Barca natürlich auch nicht gewonnen. Ja. Also das ist richtig spannend, dieser Kampf um die Champions-League-Ränge.
Ja, mal gucken, ob Sevilla sich eher noch nach unten orientiert oder doch nach oben. Zumindest haben sie mal wieder mit 1-0 gewonnen. Das gab es jetzt schon zum 6. Mal in dieser Saison beim FC Sevilla. Sie sind da so das Atletico der Vorsaison. Auch deswegen sage ich, das können die nicht ewig durchziehen. Die betreiben da auch einen sehr hohen Aufwand und haben natürlich auch immer so ein bisschen das Glück auf ihrer Seite, allein schon bei dem Tor. Also Rafa Mir hat da ja, ist ein bisschen ein Golazo mit der Hacke irgendwie das Mini-Nadelöhr getroffen am Gegenspieler vorbei. Auch David Soria irgendwie gar nicht mit gerechnet auf einen kurzen Vorsprung. Wenn der da nicht reingeht, dann werden sie schon noch mehr investieren, aber auch da, das war wieder so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer beim FC Sevilla. Trotzdem Rekordsaison, 20 Spieltage, 44 Punkte, das gab es noch nie und deswegen sind sie absolut verdient da auf Platz 2 und verdienen auch allen möglichen Respekt, aber um irgendwie wirklich Real Madrid da herauszufordern, glaube ich, fehlt da noch ein Stück.
Übrigens, in unserem Kicktipp-Tipp-Spiel haben 18 Leute 1-0 getippt.
Die hören uns zu,
inklusive, und vor allem die passen auf, ne, jede Woche, inklusive dir und mir natürlich. Also wir beide haben auch 1-0.
Paul, Luis, Johannes.
18 Leute 1-0, ich habe es gerade nochmal nachgezählt. Das ist das Lieblingsergebnis von Sevilla. Das ist, ich glaube, sie haben jetzt von ihren, wie viele Siege haben sie eingefahren? 13 Siege, ich meine 10 oder 11 davon kamen zu 0. Richtig gut, krass.
Möglich,
wirklich
als beste Defensive
wirklich mit das neue Atletico in der Saison. Ja. Also wenn sie gewinnen, gewinnen sie zu 0 und dann auch nicht 4-0 oder 3-0, sondern wirklich ihr geliebtes 1-0 war da fast immer das Ergebnis. Also erstaunlich. Wobei gut, gegen Getafe ist das jetzt weniger erstaunlich, weil die nach vorne nicht viel können. Aber ja, Das genau. ist übrigens auch der Grund, warum ich sage, der Titel geht nur an Real Madrid und niemanden sonst. Und das wird auch gar nicht wirklich eng werden. Weil ewig kannst du diese 1-0-Siege nicht einfahren. Also irgendwann kriegst du, wie Barca ja auch, ne, kriegst du einfach späte Gegentore. Irgendwann wird das nicht klappen, wenn das immer so eng ist. Das rächt sich auf lange Strecke. Klar, es hat jetzt 10, 11 Mal geklappt, aber ja. so wirst du nicht Meister mit lauter 1-0-Siegen. Also nicht mehr, okay, als Atletico vielleicht schon, wobei auch da waren es ja nicht nur 1-0-Siege, ne? Aber die hatten ja trotzdem dann Firepower und haben ja letztes Jahr trotzdem viele, viele Tore geschossen und öfter 2+ Tore geschossen, aber genau. Sevilla, ja, irgendwie minimalisieren sie sich da weiter durch mit ihrem minimalistischen Fußball.
Der Vorsprung könnte theoretisch auch nur 2 statt jetzt 5 Punkte betragen. Dafür müsste aber Sevilla das in Anführungszeichen Nachholspiel gewinnen. Das ist aber in Valencia und ich glaube, mit ihrer Topspielschwäche gegen diese eher größeren Namen wird es dort keinen Sieg geben. Also glaube ich, wird da Real Madrid weiter mehr oder weniger entspannt vorne davon fahren, auch nicht komplett davonziehen. Die brauchen ja ein bisschen noch den Druck und irgendwie einen Gegner im Rückspiegel zu sehen. Mal schauen. Wir sind ja nähern uns schon der Stunde in unserer Folge, haben aber noch ein paar Themen, ein bisschen die Copa-Auslosung und natürlich noch Supercopa, da ein bisschen Vorschauprognose. Das machen wir gleich nach einem Break. Also bis gleich. Ich fange unsere kleine Vorschau auf das Copa-Achtelfinale mal mit einer kleinen Prognose, einem Tipp an. Ich glaube, Atletico scheidet aus gegen Real Sociedad. Ich glaube auch, dass es für Barca sehr schwierig wird gegen Bilbao. Jetzt fehlt dieses Mal Messi, der wächst normal gegen Bilbao über sich hinaus, aber ich glaube, Atleti könnte da extra motiviert sein, genauso auch Real Sociedad. Wird schwer, glaube ich, für Barca und Atleti. Was denkst du?
Also Copa del Rey sind wir jetzt nicht Supercopa, weil von dem... Nee, ich wollte nur sagen, vom Ablauf her kommt ja erst die Supercopa mit dem Clasico und danach ja Copa del Rey. Ne? So. Ja. Und deswegen hängt es ein bisschen davon ab, wie schneiden die Teams bei der Supercopa ab. Mit welchem Gefühl gehen sie die Copa del Rey, ne? So grundsätzlich. Aber spannender, knackiger könnten die Lose gar nicht sein. Damit möchte ich anfangen. Wir haben ja nicht nur Real Sociedad gegen Atletico, also ein Monster-Top-Spiel. Athletic Bilbao gegen FC Barcelona ist ja ein absolutes Copa-Klassiker tatsächlich. Ja. Letztjähriges Finale plus, ich glaube, das sind die Mannschaften, die sie am häufigsten im Finale getroffen haben auch. Die Mannschaft mit den meisten Final-Teilnahmen, die beiden Rekordsieger. Also es ist wirklich der Klassiko der Copa schlechthin. Und als Barca hättest du dir wirklich gewünscht, dass er nicht unbedingt. Also okay, zu Hause im Camp Nou gegen Athletic nicht so schlimm, aber im San Mamés, ouch. Ja. Ne? Also schwerer kann es kaum werden. Und dann hast du eben tatsächlich auch noch das Sevilla-Derby. Ne? Betis gegen den FC Sevilla hast du auch noch. Und all das schon im Achtelfinale, also nicht Viertelfinale oder Halbfinale, wirklich im Achtelfinale. Boah, das wird hart. Also ich sag jetzt schon, Athletic gegen Barca geht unentschieden aus, da kriegen wir Verlängerung. Bin ich mir 100% sicher, das geht in die Verlängerung und dann alles möglich. Real Sociedad, Atletico, wird haarig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Atleti irgendwie da ein 2-1 über die Zeit bekommt. Sevilla-Derby, weiß ich nicht, tipp mal wieder 1-0 Sevilla, keine Ahnung. Wird haarig, vor allem bei Betis, das finde ich auch cool, dass es in Benito Villamarín ist. Und der leichteste Kontrahent ist der von Real Madrid, da hatte die ein bisschen Losglück, ne? Es geht nur gegen Elche, immerhin nach Elche. Aber
das ist kein Hexenkessel dort. Das war mein absolutes Wunschlos. Also da ist das Risiko gegen Girona, Gijón oder auch Atletico Baleares, den letzten Drittligisten, wäre mir viel zu hoch. Deswegen lieber so eine schwache, blasse Mannschaft ohne klare Philosophie. Das sind jetzt auch kein Cadiz oder Getafe, die nur hinten drin stehen. Die versuchen ja irgendwie Fußball zu spielen, haben aber mit die wenigsten Schüsse in La Liga, die wenigsten Abschlüsse. Von dem her absolute Pflichtaufgabe für Real Madrid. Auswärts schön und gut, aber muss man gewinnen, fertig, aus.
Vor allem, wenn du sagst, hier Atletico, Barca und Sevilla könnten easy auf der Strecke bleiben im Achtelfinale und du als Real gewinnst dann in Elche, das ist ja schon die halbe Miete, dass du schon quasi, weiß ich nicht, 7 Finger im Pokal hast bei den Mannschaften, die dann nur noch übrig sind. Ne? Also, wird spannend.
Da hatte auch der Leander uns schon geschrieben, von wegen, eigentlich ist für Real Madrid das nationale Trippelpflicht, also Liga, Supercopa und Copa del Rey. Boah, ja, Supercopa muss jetzt auch gewinnen werden, eigentlich wie die Liga auch, aber Copa del Rey, ob das alles immer so einplanbar ist, es ist nicht so der attraktive Wettbewerb für die Blancos irgendwie, da ist die Auflaufprämie gering, keine Ahnung, irgendwie sind sie da nicht so motiviert, egal wer noch im Wettbewerb ist. Ein Klassiko wäre vielleicht besser für sie, als wenn es da wirklich gegen Rayo Vallecano gehen sollte. Will ich noch nicht mit einplanen, die Copa del Rey, immerhin der letzte Titel war ja unter Ancelotti 2014, also der weiß, wie es geht, aber nee, ist mir zu riskant, da jetzt Triple zu sagen.
Ja, vor allem, weil Supercopa, ne, Halbfinale, ist ja der Klassiko. So,
ja.
Und da kannst du ja nichts einplanen, also ich würde sagen, ja, Real Madrid geht als Favorit in den Klassiko, das natürlich, ne? Tabellenerster gegen, also auch wenn die Tabelle keine Rolle spielt, aber es ist ja trotzdem Tabellenerster gegen Tabellensechster, so, und Barca ist nicht gut drauf grundsätzlich in der Saison und Real ist gut drauf und Real hat Vinicius und Benzema, von daher ist Real Madrid, ja, natürlich der Favorit in diesem Klassiko, ohne wenn und aber, muss man zugeben, aber es ist ja trotzdem Klassiko, also einplanen kannst du ja da keinen Sieg und vor allem, wenn du im Finale dann gegen Atletico spielst, da ist ja dann auch alles möglich. Also einplanen ist ein bisschen gewagt, aber dass das nationale Triple mehr als möglich ist, da gehe ich absolut mit. Und das muss ja auch das Ziel sein von Real Madrid. Also wirklich da mal einen raushauen und mal nicht nur die Meisterschaft gewinnen, sondern wirklich mal hier, ne, in Spanien mal abstauben. Das muss schon das Ziel sein in der Saison.
Ja, muss schon eigentlich sein, wenn die anderen Mannschaften so patzen, jetzt auch noch diese Auslosung gab in der Copa. Aber es ist immer noch diese reformierte Copa irgendwie, das haben sie noch nicht so richtig verinnerlicht, dass es kein Rückspiel gibt. Also das vergessen sie doch gerne mal im Hinspiel. Alcoyano war ja 3-1, klingt verdient, aber war ja hier und da auch ein bisschen wackelig und am Ende noch zwei Duseltore. Naja, Supercopa. Ich glaube auch aus Personalsicht sieht es für Real ein bisschen besser aus. Also jetzt sollen wohl auch Carvajal und Jovic in den Kader zurückkehren, sodass nur Bale und Mariano nicht mit nach Saudi-Arabien reisen. Aber bei Barca könnte es, glaube ich, 8 Ausfälle insgesamt geben. Also jetzt Eric Garcia ist natürlich neu und jetzt korrigiere mich, ich glaube, für Fati und Ferran Torres reicht es nicht.
Oder Petri? Petri und Ferran Torres sind weiterhin positiv getestet, Corona-positiv, testen ja trotzdem jeden Tag seit ihrem positiven Test und haben auch gestern wieder positiv getestet. Deswegen, die fahren nicht mit nach Riyadh, nach Saudi-Arabien. Araujo fliegt mit, trotz Handbruch und hat sogar mittrainiert, meine ich jetzt gerade auf Twitter aufgeschnappt zu haben, während wir aufnehmen. Muss ich danach noch nach Aufnahmeende nochmal checken. Und wen hattest du noch genannt?
Petri. Nee, der ist auch positiv.
Fati hattest du genannt, genau. Auch der ist mit dabei und wird sogar spielen gegen Realstand heute, laut katalanischen Medien. Ob von Anfang an, sei mal dahingestellt, aber er wird wahrscheinlich sein Comeback feiern nach wieder, weiß ich nicht, 1,5 Monate Verletzungspause oder wie lange es war.
Okay.
Also da immer ein bisschen positive Nachrichten. Klar, dem würden Matchfitness fehlen etc. natürlich, aber dass er alleine schon zurück ist, ist natürlich trotzdem super positiv für Barca.
Okay. Dazu kommen dann noch Martin Braithwaite und Sergio Roberto, die fallen auch weiter aus und Youssouf Demir wollt ihr nicht einsetzen, weil sonst die Ausstiegsklausel fällig wird. 10 Millionen bei einem weiteren Einsatz, also da dann eben dann doch nur 6 Ausfälle.
Ja, Frenkie de Jong ist noch verletzt. Hat sich
den gibt's noch.
Den gibt's noch, ja. Der hat Muskelblessur und wie gesagt, Eric Garcia jetzt Muskelverletzung. Und eben, ob Araujo jetzt und Ansu überhaupt so spielfit sind, dass sie, also von Anfang an kann ich mir bei beiden nicht vorstellen. Von daher fehlen ja trotzdem dann, was waren es jetzt, 5 Stammspieler plus minus. Also es ist trotzdem schwierig. Ne? Die Kids werden wieder spielen. Ja. Sprich, du wirst hier das Gavi-Nico-Mittelfeld haben gegen Modric, Casemiro und Kroos. Also ein größerer Unterschied in Erfahrungen, Abgezocktheit, in Abgeklärtheit kann es ja gar nicht geben, allein im Mittelfeld. Spricht ja schon ein bisschen für Real Madrid, ne?
Noch ein bisschen, ja. Und eben auch, wie du schon sagst, haben 2 Spieler, die in Topform sind, die Torhüter vielleicht mehr oder weniger mittlerweile auf Augenhöhe. Courtois spielt schon eine absolute Wahnsinnssaison, aber jetzt Ter Stegen eben auch zurück zu alter Stärke nach 2 richtig guten Paraden. Ich bin gespannt erstmal, weil es wird ja kein typischer Klassiko, wo man ein typisches Barca sehen wird, sondern es ist ja mittlerweile doch ein Barca, das mehr irgendwie destruktiv spielt, das Spiel unterbricht, taktische Fouls
kämpft,
Flanken, es ist...
Alter, wir sind bei noch nicht Retafe, ja? Und auch, wenn wir auch nie. Du tust das hier so ein bisschen ab. Ja. Nee, die Pressen kämpfen halt einfach mehr als sonst. Und das ist ja positiv. Also ist ja nichts Negatives. Ja. Von daher, nee, das ist schon immer noch Barca mit hier. Aber halt einfach mehr Zug zum Tor, mehr Wille, mehr Kampfbereitschaft, mehr Pressing höherem Anlaufen. Das wird übrigens Kroos und Modric auch nicht so schmecken, wenn dann ständig Nico und Gavi auf dich zuquatschen.
Das sind nur die pressingresistentesten Spieler auf der
Welt. Ja, natürlich,
aber
gewohnt sind sie es wahrscheinlich nicht. So.
Naja. Also... dass Barca nicht mehr Barca ist, das ist klar, das haben wir schon oft gesagt und auch jetzt die vielen Flanken und das funktioniert ja auch dann mehr oder weniger aktuell mit Luc de Jong, also da ja auch Chapeau für, dass er da jetzt so seine Rolle ein bisschen gefunden hat, aber ja, wer weiß, vielleicht wird er noch irgendwie heute Morgen irgendwie schnell noch verkauft oder so und ist dann doch gar nicht dabei, überraschend, also für mich klare Ansage, Real Madrid muss das natürlich gewinnen. Ich würde da auch ein 2-0 tippen oder so. Dieses Barca muss man dann schlagen. Nicht zu hoch jetzt irgendwie. Manche Madridistas denken ja schon, oh, es gibt ein 4-0, ein 5-0 am Wochenende, jetzt am Mittwoch. Nee, da ist ja dann Real Madrid oft auch dann im Verwaltungsmodus nach einer Führung, spart die Kräfte, Sonntag wäre dann Finale. Aber 2-0 wäre so mein Tipp. Was denkst du?
Verlängerung? Ja, auf jeden Fall fürchte ich, Real kommt weiter, weil sie zu gut drauf sind. Weil Barca ja auch trotzdem, sollte man nicht vergessen, unheimlich Probleme hat mit dem Tore schießen. Auch wenn Luke jetzt natürlich zweimal geknipst hat. Mhm. Aber die tun sich ja gegen die Osasunas und dieser Welt, tun sie sich einfach schwer überhaupt und Mallorcas dieser Welt und Granadas dieser Welt überhaupt Torchancen herauszuspielen. Dann gegen dieses Real wird es auch nicht leichter. Ne? So, plus im Mittelfeld, ja. Das macht mir auch immer Sorgen, dass sie im Mittelfeld ja immer die Spielkontrolle verlieren. Und dann hast du halt Kroos und Modric, ne, die für Spielkontrolle und Ballkontrolle und Sicherheit halt stehen, wie kaum ein anderes Duo. Von daher natürlich macht mir all das Sorgen. Dann Erik und Araujo nicht dabei oder nur halb dabei. Auch das macht mir natürlich Sorgen. Von daher ja, wird das sehr, sehr schwer für Barca. Was mir ein bisschen Hoffnung macht oder was positiv ist, ist, dass es auf neutralem Platz gespielt wird. Weil im Camp Nou fühlt sich Real Madrid so unfassbar wohl, da hätte ich gar nicht spielen wollen.
Ja, und ihr im Bernabeu.
Ja, aber im Bernabeu hätte ich natürlich auch nicht spielen wollen. Ja. Weil, ne? Also ja. Von daher ist das so mini positiv, einfach auf neutralem Feld, weil das nimmt so ein bisschen Feuer aus dem Kessel raus, ja, aus dem Real Madrid-Kessel, so nenne ich es jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre überrascht, wenn Barca weiterkommt. Das ist natürlich ein super Test, aber das Spiel kommt ein bisschen früh für dieses umgebaute Xavi Barca. Ne? Die müssen weiter wachsen, die Spieler müssen erst zurückkehren, ne? An zu Ferran.
Spielfit sein, ja.
Genau. Wenn wir also in einem Monat uns vielleicht getroffen hätten zum Klassiko, sehe das ganz ein bisschen anders aus. Aber er kommt auch sehr, sehr früh und Verletzungssituation, ne? Auch nicht gut. Von daher fürchte ich, Real zieht ins Finale ein. Ob jetzt hier mit 2-1 reguläre Spielzeit, 2-1 Verlängerung, whatever. Aber unterm Strich sollte Real das leider gewinnen.
Okay, ich bin auch sehr gespannt, was Vinicius so mit den alten Alves und Piqué anstellen wird, da mit seiner Geschwindigkeit, der Dribblingstärke in Topform.
Autsch.
Könnte Autsch werden, ja. Wer verteidigt dann neben Piqué? Macht's Longley oder?
Ja, Doppel-Autsch. Ja, okay. Ich hoffe, Araujo wird fit und spielt dann mit der Bandage, Manschette, mit Gips, weil er mir dermaßen lieber wäre als Longley. Also wirklich, von dem halte ich sehr, sehr wenig und ouch, einfach nur ouch.
Okay. Na gut, dann, jetzt werden die nächsten Tage und auch Wochen im Spaniens Fußballland ein bisschen bunt. Wir haben jetzt natürlich Supercopa am Mittwoch und am Donnerstag. Da ist dann noch natürlich Atletico gegen Athletic. Da kurze Prognose, können schon auch Atletico in der Nicht-Form ausscheiden. Also ähnlich wie in der Copa del Rey könnte auch da Bilbao extra motiviert sein und weiterkommen.
Da kann ich mir wirklich eine Verlängerung inklusive Elfmeterschießen sehr gut vorstellen bei dem Spiel. Also wirklich 1-1 mit Hauen und Stechen und Kämpfen. Und dann ist alles möglich. Und gut, Oblak hat jetzt den Elfmeter gehalten. Das heißt, vielleicht hält er jetzt mal wieder 5 Stück nicht. Keine Ahnung. Also würde mich wirklich nicht überraschen, wenn das in die Verlängerung geht. Und dann wird es zittrig für Atleti.
Genau. Das wäre dann am 16. Januar ist dann das Finale in Riyadh in Saudi-Arabien. Aber jetzt eben erstmal Mittwoch und Donnerstag die Halbfinals. The Zone überträgt es nicht. Mal gucken, ob sich hier irgendwo im deutschsprachigen Raum noch was anbietet. Egal, ob da Servus TV es sich noch schnappt oder Sky auf Französisch, habe ich irgendwas schon gesehen. Da erfahrt ihr das dann auch noch, was wir bei Barca Welt und Real Total noch rausfinden. Da gibt es dann noch Artikel. Wir haben dann am Wochenende ist auch die Copa del Rey zurück. Zumindest die ersten Spiele ohne die Supercopa-Clubs, also Mallorca, Rayo, Betis spielen da schon mal. Dann geht es so weiter von Sonntag bis Mittwoch in der Liga. Da sind dann aber auch in Anführungszeichen nur Elche, Cadiz, Valencia und so weiter im Einsatz. Dann um den 19. und 20. Januar rum haben dann Real, Barça und Atletico ihre Copa-Achtelfinalspiele. Ehe es dann am Wochenende weitergeht, unter anderem mit Atletico, Valencia, Real Madrid, Elche und Alaves, Barça. Also da ziemlich buntes Programm. Mal ist Copa, mal Supercopa, bla. Seht ihr dann schon alles. Wir können jetzt nur erstmal noch nicht versprechen, wann es wieder Tiki-Taka geben wird. Also wahrscheinlich nach dem zweiten Halbfinale versuchen wir das so am Freitag, am 14. das irgendwie aufzunehmen, um irgendwie die beiden Halbfinalspiele zu besprechen und aufs Finale zu schauen. Ja, aber vielleicht, ich habe ja am 16. Januar einen großen Termin, da kommt mein Sohnemann, vielleicht kommt er auch schon vorher. Wenn er am 16. kommt, dann fällt natürlich Finale für mich aus und dann auch danach erstmal ein, zwei, drei Tage bin ich dann wahrscheinlich noch im Elternzimmer im Krankenhaus. Also kann ich da noch nichts versprechen, wann es wieder Tiki-Taka geben wird. Vielleicht macht es Alex auch irgendwie alleine, müssen wir einfach mal schauen,
was so ist. Genau, ich halt einfach eine Stunde Monolog.
Ja. Ja, oder wie auch immer. Also,
nee, also
müssen wir einfach gucken.
Genau, müssen wir gucken, aber wahrscheinlich kommt am 14. nach den beiden Supercoppa-Halbfinals eine kleine Folge für euch, damit wir überhaupt wenigstens auf den Klassiker und so ein bisschen blicken. Ja. Und dann wahrscheinlich am 21. oder 20. Nach den Coppa-Spielen von eben Real Sociedad Atletico, Athletic Bilbao, Barça und Elche Real Madrid, weil die ja unter der Woche spielen, aber die Spiele sind noch nicht terminiert. Nee. Also während du im Elternzimmer im Krankenhaus hockst, finden irgendwann die Spiele statt, aber wir wissen noch nicht genau wann. Deswegen wahrscheinlich zweimal am Freitag, 15. und 21. Je nachdem, wie es mit Sohnemann Kern läuft.
Wann der denn will, weil der scheint wohl noch sehr gemütlich zu sein, also wird es dann wohl wirklich der 16., dass dann eingeleitet wird oder so, sprich, dann muss er raus, dann wird er rausgezogen, mal gucken, aber alles noch offen, also daher, liebe Tiki-Taka-Gemeinde, können wir aktuell noch wenig versprechen, aber vielleicht hören wir uns dann am Freitag wieder. Ja, was haben wir noch bei den Tipps? Müssen wir noch mal beglückwünschen natürlich dem Max und dem Nils. Die sind natürlich aktuell die Spieltagsführenden. Mal gucken, was heute noch bei Espanyol gegen Elche geht. Und ja, dann weiter frohes Tippen. Euch eine schöne Woche und bis voraussichtlich Freitag. Vielleicht bin ich dann schon Papa oder vielleicht auch noch nicht. Mal gucken.
In dem Sinne, hasta la proxima und dir und der dem kommenden Sohnemann und natürlich
Stefanie.
Der Steffi, alles, alles Gute. Auch on air natürlich nochmal. Auch von der Tiki-Taka-Gemeinde. Oh. Und ansonsten ja an die Hörer einfach hier Twitter und Instagram ein bisschen im Blick halten, weil da halten wir uns weil da halten wir euch auf dem Laufenden, wann da eine Folge kommt, etc. Genau. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Der Kollege Kern hat Besseres zu tun. Zu Recht.
Sorry.
Zu Recht natürlich.
Ja.
In dem Sinne,
bis dann. Zum nächsten Mal.
Ciao.